Ladies and gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast. Hell no.
Let's eat till the life's complete and let's heal this life on the street. Yeah, the
foundation of food and gentlemen, welcome back to Resolution Podcast und der heutigen Episode 106. Wir werden weiter sprechen über die Strippenzieher, über die dreiköpfige Schlange, über das Finanzsystem vor allem. Wir werden uns kurz um eine Organisation kümmern, die ich in der letzten Folge schon angesprochen habe, die wir nicht thematisiert haben, das Council on Foreign Relations. Und schauen jetzt mal ganz kurz, was aktuell in der Welt passiert, wo wir stehen. Es passieren ganz, ganz viele Dinge, das Pappmaché Joe Biden 2.0 ist zurückgetreten, nicht vergessen, der echte Joe Biden ist seit 2019 nicht mehr. Da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Ein Attentat. Eine Kugel, die Donald Trump am Ohr getroffen hat. Was natürlich komplett initiiert war. Warum und wieso, werden wir in Kürze sehen. Natürlich war das alles initiiert von unserer Seite. Auf einmal steht da Kamala Harris, ein klassischer Change of Batter, wie man im Baseball sagt. Wenn der Schläger, der Typ mit der Holzkeule in der Hand gewechselt wird, auf einmal steht sie da. Und darf keine Präsidentin sein, darf nicht mal Vizepräsidentin sein, weil ihre Eltern keine amerikanischen Staatsbürger sind, jamaikanisch-indische Wurzeln und sie nicht eligible ist, sagt man auf Englisch, sie rechtlich nicht als Präsidentin oder als Vizepräsidentin antreten darf. Ist also genau wie Barack Obama schon länger illegal im Amt, in Anführungszeichen, weil sie nicht wirklich im Amt ist, sondern aufgrund von verschiedener Militärgesetze, die man aktiviert hat, Donald Trump logischerweise die ganze Zeit weiter Präsident war und die Wahl 2020 komplett geklaut und verschoben war, was wir auch in Kürze sehen werden, denn logischerweise, meine persönliche Meinung, wird es nicht zu einer Wahl im November kommen. Da werden andere Dinge vorher passieren. Zum Beispiel, dass der Supreme Court hingeht und die Wahl 2020 kippt. Und zum Beispiel auch, wie die Vögel jetzt von den Dächern zwitschern, dass das Finanzsystem einkrachen wird und dann ist sowieso Ende im Gelände. JP Morgan, so gehen verschiedene Informationen rum. JP Morgan Chase, die größte Bank der Welt, bereitet gerade den Insolvenzantrag vor. Und wenn das passiert, meine Damen und Herren, dann take cover. Begeben Sie sich in den Luftschutzbunker. Denn dann war's das innerhalb von Stunden und Tagen mit diesem System. Deswegen habe ich immer wieder gesagt, Edelmetalle, Gold, Silber, da ist man auf der sicheren Seite. Silber wird einen unfassbaren Ausbruch erleben. Wird mindestens 1:1 gehandelt werden mit Gold. Und wenn wir dann unsere goldgedeckte, edelmetallgedeckte Währung bekommen, was alles ready ist, was alles seit Jahren in Planung ist, dann werden wir eine andere Welt erleben. Können wir vielleicht auch gleich mal kurz drüber sprechen. Beziehungsweise vielleicht in der nächsten Folge, wie Gold oder eine edelmetallgedeckte Währung sich automatisch angepasst am Markt regelt und nicht manipulierbar ist und das Preisniveau regelt. Sehr, sehr interessant. Kurzer Rückblick zur letzten Folge. Ich habe noch so einen Nachtrag, was Verbrechen angeht. Vor allem die der Alliierten nach der in Anführungszeichen Befreiung Deutschlands. Was ist eigentlich auf den Rheinwiesen passiert nach Ende des Zweiten Weltkriegs? Habt ihr davon schon mal gehört? Viele von euch mit Sicherheit werden das Thema kennen. Es gab die Rheinwiesenlager von 1945 bis 1948, den kompletten Rhein entlang, von Düsseldorf bis ungefähr Heilbronn. Da waren Tausende, wie man jetzt heute sagt, Kriegsgefangene eingelagert. Das waren nicht nur Kriegsgefangene, das waren Menschen, die Hab und Gut verloren haben, normale Familien, Frauen, Kinder, Männer, die da gehalten wurden, in verschiedensten Lagern, unglaublichster Größe, ja, wenn man sich davon Fotos mal anschaut. Wie viele Menschen sind da zu Tode gehungert worden? Wie viele Menschen wurden da exekutiert? Ja, furchtbare Verbrechen, die auch da stattgefunden haben. Nicht, dass man dazu übergeht, beziehungsweise wir reihen uns nicht da ein, dass wir immer nur eine Seite beleuchten. Das sind Dinge, die sind historisch ganz bewusst verschwiegen worden, um die Wahrheit zu verschleiern für uns. Ich habe es in der letzten Folge kurz angesprochen. Es gibt eine private Organisation, die wir heute thematisieren müssen. Das Council on Foreign Relations, kurz CFR. Das ist operativ seit 1921, seit 1945 zu Hause an der East 68th Street und Park Avenue. East 68th Kreuzung Park Avenue in NYC. In New York City, wer schon mal da war, wird wissen, dass das an der Upper East Side gelegen ist, in der nobelsten Wohngegend Manhattans. Seit 1945 ist das CFA da angesiedelt. Und zwar ist das ein Gebäude, das von der Witwe von Harold Pratt an das CFR verschenkt wurde. Pratt Oil, wie der Name schon sagt, war eine große Ölfirma, die in 1874 mit Standard Oil zusammengelegt wurde. Standard Oil, wissen wir, wem das gehörte und gehört, unserem Kollegen John D. Rockefeller. Harold Pratt war sein Partner von John D. Rockefeller und seine Witwe hat gesagt, pass auf, CFI, ihr braucht ein Gebäude hier, 68. Straße, Upper East Side, habe ich was Schönes für euch. Seit 1945 ist das Headquarter und ein Club für das Treffen von ca. 3000 behutsam ausgesuchten Bankern, Politikern, Journalisten, Anwälten, CIA-Direktoren, Akademikern und was weiß ich nicht was. Wenn wir uns deren eigene Beschreibung anschauen, dann lautet das so: The Council on Foreign Relations is a non-profit and non-partisan membership organization. Also das Council on Foreign Relations ist eine ohne Profit agierende und eine unvoreingenommene Mitgliedschaftsorganisation. Ja, man muss also Mitglied sein. Dedicated to improving the understanding, also die sich dem verschrieben, mit dem Verständnis der amerikanischen Außenpolitik verschrieben hat, of US foreign policy and international affairs through the exchange of ideas. Ja, und auch das Verständnis von internationalen Angelegenheiten durch das Austauschen von Ideen. Ah, sie machen also keinen Profit, okay, der Umsatz sind 81 Millionen. Tauschen nur Ideen aus, sind nicht voreingenommen, quasi neutral, komplett ohne Motiv. Wenn ihr das so wollt, ist es eigentlich eine Organisation ohne echten Sinn. Warum es die gibt, wissen wir auch nicht. Ganz zum Spaß kreiert, so wie alle sogenannten Think Tanks heute. Gibt es da noch mehrere, zum Beispiel kam später noch ein großer dazu in den 70ern, der Club of Rome. Wie ironisch, dass die es wirklich Club of Rome nennen, den Rockefeller höchstpersönlich gegründet hat. Die sind quasi nur da, auch das Council on Foreign Relations, die sind quasi nur da, um das Denken für uns zu übernehmen, damit wir uns gänzlich auf andere Dinge konzentrieren können. Und natürlich war dieses Council in den ersten Jahren eine mikromäßig kleine Think Tank-Organisation, die logischerweise erstmal Strukturen aufbauen und Investoren anlocken musste, um überhaupt erstmal eine gewisse Art von Einfluss entwickeln zu können. Der Gründungspräsident war ein Millionär namens John W. Davis. Wirklich rein zufällig, kurze Zeit später, der persönliche Anwalt von J.P. Morgan. Und 3 Jahre nach Gründung der Präsident war John W. Davis, 3 Jahre nach Gründung des CFR, war John W. Davis der Präsidentschaftskandidat der Demokraten in 1924. So irrelevant und klein und unbedeutend war das Council on Foreign Relations 3 Jahre nach Gründung. Investoren waren logischerweise die uns bekannten Philanthropen, unsere Schlange in Form zum Beispiel der Carnegie und Rockefeller Foundation. Auf der ersten Speaker-Veranstaltung in New York vom Council hat 1922 jemand gesprochen, der kürzlich noch das Amt des französischen Premierministers innehatte, Georges Clemenceau. 1922, nicht mal ein Jahr nach Gründung. Also ist uns jetzt schon klar und wissen wir, wer diese Organisation in Versailles aus dem Boden gestampft hat. Da wurde das CFR beschlossen und gegründet. Genau wie die League of Nations. Und wenn wir auf die Struktur und den Aufbau schauen, dann wird uns relativ schnell klar, dass die nicht so ganz motivlos sein können. Und mit der Vorkenntnis, die wir jetzt nach 105 Episoden auch von diesem Podcast haben, wird uns ebenso relativ schnell klar, warum es solche Gruppierungen braucht. Schauen wir uns mal die Struktur an. Das Board of Directors beinhaltet beispielsweise Michael Froman, ist der aktuelle Präsident des CFR. Der war ehemaliger Präsident von Mastercard und ein hoher Handelsrepräsentant unter Barack Obama. David Rubenstein ist der Chairman vom CFR. Das ist der Co-Founder, also der, wie sagt man das eigentlich auf Deutsch? Der Gründungspartner, Co-Founder und Co-Chief Executive Officer der Carlyle Group. Die Carlyle Group ist der fünftgrößte Vermögensinvestor privat der Welt. Die haben quasi einen Umsatz von 3 Milliarden und verwalten Gelder, innerhalb von 5 Jahren haben die Gelder verwaltet in Höhe von 70 Milliarden Dollar. Der ist auch noch, David Rubenstein, der Regent, der Herrscher der Smithsonian Institution. Darüber könnte man eine eigene Folge machen, über diese Institution. Das ist die größte, oder sagen wir mal, der größte Museen-Ausbildungs- und Forschungseinrichtungszusammenschluss der Welt in mehreren Städten der USA. Das ist quasi ein MK-Ultra-Programmierungszentrum. David Rubenstein ist weiterhin der Chairman des Boards der Duke University. Sehr, sehr bekannte, große Universität der USA. Der ist der Co-Chair vom Board der Brookings Institution und Präsident des Economic Club of Washington und Besitzer der Baltimore Orioles. Wer Baseball-Fan ist, wird die Orioles kennen. Baseball, Professional Baseball Team der USA. David Rubenstein, der hat ganz wenige Jobs in ganz irrelevanten Positionen. Dann haben wir Thad Allen der NASA, Afsaneh Mashayekhi Beschloss, der heißt wirklich so. Afsaneh Mashayekhi Beschloss. Das ist der Chief Investor, ja, der Chefinvestor der World Bank. Gleich Thema. Dann haben wir Cesar Conde, ist der Chairman von NBC News. Dann haben wir unseren Freund Larry Fink, das ist der Geschäftsführer und CEO von BlackRock. Dann haben wir Tim Geithner. Tim Geithner ist der Präsident von Warburg Pincus. Warburg Pincus ist der 10th Vermögensinvestor, Privatvermögensinvestor. Die Carlyle Group, der 5th. Warburg Pincus, der 10th. Mit 2,83 Milliarden Dollar an Assets. Das Tim Geithner ist ebenso der ehemalige Präsident der Federal Reserve von New York City. Die Fed gibt es nicht nur die größte Fed, sondern dann gibt es auch noch 12 Fed Federal Reserve Banks in den USA. In New York ist einer davon. Tim Geithner war der ehemalige Präsident. Wir haben Jay Johnson, das ist der ehemalige Direktor des Departments of Homeland Security der USA. Dann haben wir James Gorman, das ist der CEO von Morgan Stanley. Dann haben wir James Manyika, das ist der Vice President von Google und der Chairman von McKinsey. McKinsey, einer der größten Wirtschaftsberater der Welt. Wir haben Richard Plepler, Das ist der ehemalige Geschäftsführer von HBO. Habt ihr wahrscheinlich viel gesehen. Habt ihr Game of Thrones und die ganzen Serien und so geschaut. HBO hat sensationelle, Homebox Office, sensationelle Serien gemacht und auch Filme. Aber ist natürlich auch eine Programmierungsinstitution. Es geht immer nur bis zu einem gewissen Grad. Auch diese Serien und Filme programmieren uns und halten uns weg von der eigentlichen Wahrheit. Raphael Reif ist der Präsident des MITs, Massachusetts Institute of Technology, die wichtigste und eine der größten und angesehensten, renommiertesten Technologieschulen der Welt, Unis. Ruth Porat ist der CFO, der Chief Financial Officer, quasi der Kassierer, Kassenwart von Alphabet. Alphabet ist die zweitgrößte Holding der Welt. Unter das Dach fällt auch Google. Wir haben George Clooney, Jimmy Carter, ehemaliger amerikanischer Präsident, die Bush Family, über die brauchen wir nicht reden. Linda Rothschild, erinnert euch, Geschäftspartner von Claire Bronfman. Oh, Geschäftspartnerin, Entschuldigung. Geschäftspartnerin von Claire Bronfman in dem Nexium-Skandal, erinnert ihr euch? Sonst einfach die Folgen nochmal hören, die wir auch zu Q gemacht haben. Wir haben Bill Clinton, wenn er noch leben würde, wäre er noch Mitglied. Tochter Chelsea Clinton. Das sollte reichen, um einen Überblick zu bekommen und zu spüren, in welche Richtung das geht und wie machtvoll dieses CFR ist. Das CFR besteht aus hochrangigsten Personen, von Firmen und vor allem von Regierungsinstitutionen aller relevanten wirtschaftlich-sozialen Sektoren. Und oftmals sind es Personen, die schon auf beiden Seiten aktiv waren, wirtschaftlich und politisch. Aber bleiben wir kurz, mal ganz kurz beim Clinton Crime Clan und dem CFR. Wir haben zum Beispiel Morton Halperin, das war der Direktor der Politikplanung unter Clinton. Wir haben Michael Hayden, das war der NSA-Chef unter Clinton. Wir haben Robert Hunter, das war ein wichtiger NATO-Abgeordneter unter Clinton. Wir haben Martin Indyk, das war ein großer Israel-Abgeordneter unter Clinton. Wir haben Vernon Jordan, das war der persönliche Berater von Bill Clinton. Wir haben Barry McCaffrey, der hat das Office of National Drug Control Policy unter Bill Clinton geleitet. Ja, das ist das Office, was ich weiß auch nicht, was die machen. Die kontrollieren, ich weiß, was die machen. Die kontrollieren das stetig Drogen in die USA geschifft und geliefert werden, damit man die wunderschön unter den Menschen verteilen kann und diesen Wirtschaftszweig befeuern kann und diese Menschen quasi aus dem Spiel nehmen kann. Es gibt einen Wirtschaftsdeal zwischen den USA und Mexiko, der NAFTA-Deal. Das ist eine sensationell, habe ich glaube ich auch schon mal thematisiert, einzig und allein ein Deal, um genau diese Geschäfte abzuwickeln, Drogenhandel, Menschenhandel, Handel zwischen über die amerikanisch-mexikanische Grenze hinweg. Wir haben Thomas McLarty, das war der White House Chief of Staff unter Clinton. Wir haben William Green Miller, das war der zweite Ukraine-Botschafter unter Clinton. Wir haben Roman Popadiuk, der erste Ukraine-Botschafter unter Clinton. Wir haben Janet Reno, das war die US Attorney General unter Clinton, ja, die Anwältin der Anwältin. Der Anwältinnen, die Anwältin der Anwälte, ja. Attorney General ist der Chefanwalt, staatliche Chefanwalt. Wir haben Robert Rubin, den Secretary of the US Treasury unter Clinton. Reicht. Ich glaube, ihr merkt, worauf ich hinaus möchte. Seit Franklin D. Roosevelt, den haben wir auch thematisiert, der 1933 gesagt, so Leute, wir sammeln jetzt unser ganzes Gold ein, ihr dürft zu Hause noch, was weiß ich, 100 Gramm haben, den Rest kriegen wir. Seitdem, seit FDR, sind eigentlich alle Presidential Administrations voll von CFR-Mitgliedern. Und in dieser Haupt-CFR-Abteilung spielen die sich aktuell in bedeutsamen Positionen befinden und sich in Manhattan treffen, 68. Straße. Allerdings hat dieses CFR auch einen Fußsoldatenzweig, den die dann Committees on Foreign Relations nennen. Die finden statt in mehr als 30 amerikanischen Städten, sodass dem CFR tagtäglich tausende Mitarbeiter und Mitglieder zuarbeiten. Es gab mal einen General der US Navy, der hieß Admiral Chester Ward, der hat folgendes gesagt. Once the ruling members of the CFR have decided that the US government should adopt a particular policy, also wenn die CFR-Mitglieder einmal entschieden haben, dass die amerikanische Regierung einen gewissen Weg und Politik einschlagen soll, the very substantial research facilities of CFR are put to work to develop arguments. Dann werden die wissenschaftlichen Rechercheabteilungen des CFR, ja, die Mitglieder in den verschiedenen Positionen der verschiedensten Zweige, werden an die Arbeit geschickt, um Argumente zu entwickeln. Intellectual and emotional. Intellektuell und emotional. Ganz wichtig, emotional. To support the new policy, um diese neue Politik zu unterstützen. And to confound and discredit intellectually and politically any position. Um also hingehen zu können, intellektuell und politisch jede Opposition von Andersdenkenden, die das auch äußern, zu diskreditieren. Das kennen wir nur zu gut. Das ist in den letzten Jahren absolut an die Oberfläche gekommen, dass alles medial und von den Fact-Checkern und von diesen privaten, intelligenten Organisationen diskreditiert wird und mit dem man versucht, es zu als Quatsch darzustellen, als Verschwörung, als Lüge darzustellen. Aber das ist genau der Punkt, was Chester Ward hier sagt. Ich bringe all die Leute aus allen Sektoren bei einem gemütlichen Dinner an den Tisch und lege die Marschroute fest. Ist quasi wie eine Mannschaftsbesprechung im Sport. Und dann schwärmen die alle aus, weil ich ja alle Bereiche wirtschaftlich und gesellschaftlich vereine, und dann schwärmen die aus und setzen das um. Ja, das könnte all euren Bekannten sagen, die fragen, ja, aber dann müssten ja alle unter einer Decke stecken. Dann müssten die ja, das müsste ja alles koordiniert sein. Wenn die ARD das berichtet und die Bild und die Zeit das auch, das muss ja alles gleichgeschaltet sein. Ja, genau. Sind sie alle gleichgeschaltet. Auf Gleichschaltung kommen wir gleich noch, auf Kommunismus. Und wer nicht im inneren Kreis des Councils vertreten ist, wer kein Member ist, der hat die Möglichkeit, über die Ideologie und Planungen in deren eigenem Magazin zu lesen mit dem Namen Foreign Affairs, um sich dann davon den programmieren zu lassen. Sind übrigens 217.000 Exemplare pro Ausgabe. Nicht so wenig. Damit trifft man genau diese Intelligenzia, die studiert. Meine Oma hätte gesagt, Studierte. Die studierten Leute, die Intelligenten, die Cleveren, die das lesen und dann darüber lesen, wie man die amerikanische Außenpolitik umstrukturieren muss, was man tun muss, um gewisse Dinge zu erreichen. Und damit beschäftigen sie sich dann pseudomäßig. Und werden von denen komplett verarscht. Die Ideen des CFR kommunizieren die eigentlich seit jeher sehr eindeutig und klar. Und die sollten uns auch nicht mehr fremd sein. Und um darüber was zu erfahren, gehen wir jetzt an die Quelle. Ich sagte es ja immer, man muss an die Quelle gehen. Wenn man eine Aussage über einen anderen Menschen treffen will oder nehmen wir einen Politiker, dann muss man sich diesen Politiker direkt anhören und was der zu sagen hat. Ich muss mich mit der Essenz des Inhaltes auseinandersetzen. Ich kann nicht hingehen und die Meinung, das haben wir jetzt lang genug gemacht, die Meinung eines Dritten nehmen, beziehungsweise nicht mal die Meinung, sondern ein Outlet bedienen, wie zum Beispiel eine Zeitung, die über irgendwen schreibt, um dann zu sagen, ja, der ist so und so, der hat sie nicht mehr alle, der macht das und das. Sagt dir wer? Sagt dir eine dritte Person. Und der Person vertraust du, warum auch immer. An die Quelle gehen wir also und hören uns eine Ausarbeitung des CFR für den amerikanischen Kongress vom 25.11.1959 an. Das Ganze kommt zustande, dieser Bericht, indem der amerikanische Kongress im Mai 1958 aufgrund der kritischen Situation im Nahen Osten, war schon detailliert besprochen, warum die seit jeher kritisch ist und immer war. Und auch der lateinamerikanischen Frage, angestoßen von Vizepräsident Richard Nixon. Da geht der Kongress hin und stimmt über eine Resolution ab. Und zwar eine Resolution, die das CFR damit beauftragt, eine komplette Studie der aktuellen amerikanischen Außenpolitik zu schreiben. Das darf das CFR, diese Non-Partisan Organization, Privatorganisation, die dürfen für den Kongress eine Studie machen der amerikanischen Außenpolitik, um denen zu sagen, wie sie weitermachen sollen. Logischerweise, um die komplette Politik neu auszurichten. Gesagt, getan, die wird im November 1959 übergeben. Und dafür war man ganz offiziell vom Kongress autorisiert, die Expertise von, Zitat, privaten Organisationen, Schulen, Institutionen und Individuen zu beziehen. Ganz interessant. Wen hatte das amerikanische Volk nochmal in Anführungszeichen gewählt? Die waren also überhaupt nicht fähig, ihren Job zu machen? Gut, dann nimmt man halt eine private Organisation wie das CFR und lässt die die amerikanische Außenpolitik ausrichten und bestimmen. Sehr, sehr interessanter Bericht. Sehr, sehr interessanter Bericht. Gleich zu Beginn, auch psychologisch sehr interessant. Gleich zu Beginn wirft man eine Frage auf, die wir hier schon besprochen haben, und zwar in den Jesuitenfolgen. In den Jesuitenfolgen haben wir die Monroe-Doktrin, aus 1823 thematisiert, vom damaligen Präsidenten James Monroe. Die sagt ganz klar, jedes politische Eingreifen einer fremden Macht in amerikanische Angelegenheiten ist eine feindselige Handlung gegen die USA. In wessen Richtung geht das? Das ist ein Telegramm, aber direkt vor die Tore Roms, was den Jesuiten sagt, Freunde, macht keine Anstalten. Wir haben uns aus einem Grund von euch losgesagt und wir wissen, was ihr vorhabt und werden dementsprechend reagieren. Ihr kommt hier nicht mehr rein. John Quincy Adams, der zweite Präsident, 1825 bis 1829, der mit Monroe in sehr engem Austausch stand, sagt Folgendes: My history of the Jesuits is not eloquently written, but it is supported by unquestionable authorities and is very particular and very horrible. There, the Jesuit orders restoration in 1814 by Papst Pius dem Siebten is indeed a step toward darkness, cruelty, despotism and death. I do not like the appearance of the Jesuits. If ever there was a body of men who merited eternal damnation on earth and in hell, it is this Society of Loyola. Der sagt also hier quasi, Freunde, das ist hier nicht jetzt eloquent geschrieben von mir, aber das ist sehr, sehr detailliert und furchtbar. Die Restauration der Jesuiten, sagt er, gefällt mir überhaupt nicht. Die waren 1814 nach Napoleon. Wir haben darüber gesprochen, dass in 1824 dieses Treffen in Chieri stattfand, was Leone Abbate dokumentiert hat, wo die ihre ganzen Ziele und Ausrichtung für die nächsten 150 Jahre festgelegt haben. Der sagt ja ganz klar, diese Restauration 1814 ist ein Schritt in Richtung Dunkelheit und Tod und Grausamkeit. Der warnt die Amerikaner, der warnt die Nation davor, vor dem, was die vorhatten nach ihrer Restauration in 1814. Die Frage, die sie in dieser Studie als Intro aufwerfen, ist eigentlich, wie aktuell das Ganze noch ist. Ja, die Monroe-Doktrin, die sagt von, hier kommt niemand rein. Hier kommt niemand rein. Wir sind hier die USA. Wir haben uns vom Vatikan losgesagt. Keiner kommt hier rein. Und wir lassen die Finger von europäischen Geschehen. Und da wirft man die Frage auf, in dieser Studie, wie aktuell das noch ist, diese Haltung. Die schreiben da, Foreign policy must be based also on calculations of national interest in the specific circumstances in which decisions are made and actions taken. Ja, man muss das berechnen, man muss die nationalen Interessen berechnen und auch mit einbeziehen, in was für einer Zeit man jetzt lebt, in der man und was für Bedingungen herrschen, in denen man Entscheidungen zu treffen hat. Ja, zu Deutsch ist es einfach nur, aktuelle Geschehnisse verlangen jetzt eine Kursänderung. Man müsste die Haltung anpassen. Die Haltung ist allerdings aus dem Motiv heraus entstanden, dass man sich, wie gesagt, vom Vatikan und seiner Versklavung und den dem kriminellen, freiheitsverhindernden Einfluss der Jesuiten lossagen wollte. Und nicht aus irgendeiner Laune heraus, die man jetzt mal sagt, ja, das machen wir jetzt mal anders. Amerika ist darauf basierend gegründet worden, dass man sich von denen lossagen wollte, um Freiheit zu erlangen. In die amerikanische Verfassung reingraviert, die beste Verfassung der Welt, die einzige Verfassung der Welt, die einzige freiheitliche Verfassung der Welt, die man dann auch pervertiert hat. Und die sagen ganz klar, wir haben hier unsere Freiheit. Hier kommt niemand mehr rein und infiltriert uns. Und wir sind auch nicht in irgendeiner Form bereit, uns in europäische Angelegenheiten einzumischen. Es ist die Rhetorik in diesen Studien, in der die gut sind und die uns täuscht bzw. programmiert. Das wird in der kompletten Studie deutlich. Es gibt ganz subtile Verdrehungen der Tatsachen, um am Ende da auszukommen, wo man hin möchte mit dieser Studie. Und das ist in diesem Falle als Ziel, weil sie ja die Außenpolitik neu ausrichten mit ihrem Bericht, mit ihrer Studie, sind in dem Fall die USA als weltweiten Sichersteller der menschlichen Freiheit auszurichten. Romantische Vorstellung auf jeden Fall. Wie so ein Papa, der für Ordnung sorgt. Und die schreiben, dass man richtigerweise schon damit begonnen habe, indem man im Ersten Weltkrieg, wie sie schreiben, die Weltbühne betreten hat. Ja? Erinnert euch daran, was ich gerade gesagt habe. Die USA sagen, wir halten uns raus aus europäischen Machenschaften durch die Monroe-Doktrin. Jetzt sagen die, war super, dass die Weltbühne wieder betreten haben. Um nämlich die Welt vor Deutschland zu beschützen und die Freiheit zu wahren. Wie sie schreiben, Deutschland das, Zitat, die schützende Hecke, hinter der die USA sich konzentrieren und den eigenen Garten großziehen konnte, zerstören wollte. Deutschland wollte also diese Hecke zerstören und Deutschland wollte den USA quasi die Freiheit nehmen. Ein sensationeller Blick auf die Geschehnisse, gut, dass wir das in den letzten Folgen mal thematisiert haben, dass eine Märchenstunde, wie sie märchenhafter nicht sein könnte. Wer hat die USA nochmal in den Krieg eintreten lassen, um den zu gewinnen und die Balfour Declaration zu generieren? Die USA hatte keine Freiheiten, hatten nicht irgendeine Hecke zu schützen. Die USA waren ein Instrument, um den Krieg zu gewinnen. Und an Israel, beziehungsweise Israel gab es noch nicht, an Palästina zu gelangen. Für die Familie Rothschild. Weil die USA war längst wieder zu einem kompletten Jesuiteninstrument geworden. Weg zu dem Zeitpunkt. Weg war die deklarierte Freiheit der Gründungsväter aus 1776. Und weg waren auch die Standards der Monroe-Doktrin. Was hätte der dazu gesagt, James Monroe und seine Doktrin? Die Gründungsväter, was hätten die dazu gesagt? In der Präambel der Verfassung der Gründungsväter, das sind übrigens Leute wie George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams und so weiter, da heißt es, we the people in order to form a more perfect union. Wir, das Volk, wir, die Menschen, um eine perfektere Einheit zu formen. Nicht me the president oder we the government oder we the Jesuits. Nope, we the people. Also sagt das CFR, dass die Wahl für Verantwortungsübernahme und Teilnahme an weltlichen Angelegenheiten eine der besten Entscheidungen in der Geschichte der USA gewesen ist, dass man die Weltbühne betreten hat. Verantwortungsübernahme. Welche Verantwortung hatte die USA dem Ersten Weltkrieg gegenüber? Keine. Teilnahme an weltlichen Angelegenheiten. Das war eine der besten Entscheidungen, die USA je getroffen hat. Denn dadurch, schreiben die, seien großartige Dinge wie die Gründung der United Nations, der UN entstanden. Die USA haben die UN gegründet, um in der Zeitlinie jetzt nachvollziehbar zu bleiben. Deutschland ist besiegt. Ja? Die Alliierten sind in Berlin einmarschiert und haben die Welt am 2.5.1945 vor der nationalsozialistischen Gefahr oder von der nationalsozialistischen Gefahr befreit und haben jedes weibliche Wesen vergewaltigt, das sie da finden konnten in Berlin. Und parallel dazu findet in San Francisco eine Veranstaltung der League of Nations mit 50 Mitgliedstaaten statt, in der die League of Nations, gegründet in Versailles 1919, zu den United Nations wird. Und da wird auch die UN Charter festgelegt. Sagen wir uns mal die Präambel der, gut zuhören jetzt, die Präambel dieser United Nations Charter. We the peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind. Also, ab jetzt gibt es nie wieder Krieg. Haben wir jetzt zweimal erlebt, reicht. To reaffirm faith in fundamental human rights, ja, Menschenrechte wiederherstellen. In the dignity and worth of the human person, in der Würde, ne, und dem Wert des Menschen. In the equal rights of men and women, ja, jeder kriegt gleiche Rechte, Mann und Frau. And of nations, large and small. Und genauso Nationen, klein oder groß, egal, alle kriegen die gleichen Rechte. And to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained. Ja, wenn man sich jetzt gesetzlich festgelegt hat zwischen Ländern und Friedensverträge gemacht hat und sich auf Recht geeinigt hat und einen vernünftigen Umgang und Respekt und Pflichten zwischen den Ländern, dann ist es die UN, die das sicherstellt. And to promote social progress and better standards of life in larger freedom. Ja. Den sozialen Fortschritt und bessere Lebensstandards und eine größere Freiheit. Was ist eigentlich eine größere Freiheit? Gibt nur Freiheit, oder? Gibt es eine kleine und eine große Freiheit? Ich glaube, es gibt nur Freiheit. Welch ein romantischer Text, dieser Präambel aus dem Jahre 1945. Kurze Zwischenfrage, weil wir sind ja jetzt nicht in 1947 oder 48, wir sind in 2024. Wir haben retrospektiv die Möglichkeit, uns anzuschauen, ob das Ganze irgendwie umgesetzt wurde oder funktioniert hat. Hat das in den letzten 79 Jahren irgendwie funktioniert? Ist das der Zustand, den wir seit 1945 erlebt haben? Rhetorische Fragen. Aber wer ist also die UN? Wer sind die United Nations? Wenn sie so einen gequirlten Unsinn da schreiben und wir 80 Jahre später sagen können, dass nichts davon auch nur im Ansatz eingetroffen ist, sondern das Gegenteil. We the peoples, schreiben die, of the United Nations. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine absolute Verhöhnung der freiheitlichen US-Verfassung, die sagt, we the people. Gibt's gar keine zwei Meinungen. Wir die Völker, haha. Wir benutzen das gleiche Wording. Das gleiche Wording wie die freiheitliche US-Constitution. Und tun so, als wären die United Nations irgendwie an Freiheit und an Menschenrechten und an Gleichheit, vor allem finanziell-wirtschaftlicher Gleichheit interessiert. Ja, yeah, right. Sind sie natürlich nicht, waren sie nie. Am 26.06.1945 ist diese Charter unterschriftsreif und wird von 50 der 51 Staaten unterzeichnet. Die UN besteht übrigens heute aus 193 Ländern. Zieht 7 Jahre später, es sind glaube ich nur 2 Länder nicht in der UN, der Oman und Tibet vielleicht, ich schaue es nochmal nach, zieht 7 Jahre später, 1952, in ihr Hauptquartier an der Lower East Side in Manhattan ein, die United Nations. Das Gebäude ist designt von Architekten aus dem Rockefeller Center heraus. Rockefeller Center in Manhattan, logischerweise von der Familie Rockefeller. Da war ein großes Architektenbüro drin, die haben von da aus operiert, die haben diesen Komplex geplant. Am 25.03.1947 gibt es einen Scheck in Höhe von 8,5 Millionen Dollar, das wären heute 74 Millionen. Und zwar für den ersten Generalsekretär der UN namens Trigulai. Übergeben von wem dieser Scheck? Von John D. Rockefeller dem Dritten. Das ist einer der Enkel von unserem großen Strippenzieher und Ölmogul des 19. Jahrhunderts, John D. Rockefeller. Diese 8,5 Millionen Dollar waren der vereinbarte Kaufpreis mit William Seckendorf, der nämlich diese 17 Acres an der Lower East Side besessen hat damals. Und der hatte auch ein Traumprojekt. Der wollte die sogenannte X-City da bauen. Konnte der aber nicht umsetzen, weil dem die finanziellen Mittel gefehlt haben. Die Rockefeller hatten natürlich finanzielle Mittel. Also gehen die hin und übergeben der UN den Scheck in Höhe von 8,5 Millionen. Und die UN kauft das Land. Alles arrangiert vom Rockefeller-Clan. Haben die zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens, es gibt kein Konkurrenzprojekt zum Rockefeller Center durch diesen Herrn Seckendorf. Und danach wird die Lower East Side zu einem sehr, sehr gefragten Viertel mit explodierenden Preisen. Natürlich eine ganz zufällige Entwicklung. Klar, die Rockefellers nehmen dem Seckendorf das Land ab, schenken das der UN und dann siedelt die UN sich da an und alles explodiert. Absoluter Zufall. Mit Sicherheit. David Rockefeller saß zu der Zeit übrigens im Board der Carnegie Endowment for International Peace. Das ist quasi die UN der Carnegie Foundation. Das ist nur eine Abteilung, die sich nur für den internationalen Frieden einsetzt. Da war David Rockefeller, saß er im Vorstand. Das war sogar so damals, dass der Schatzmeister von diesem Endowment der Carnegie Foundation zurückgetreten ist. Weil der gesagt hat, Leute, dieses Projekt hier an der Lower East Side wird zum Bankrott führen, weil das alles so unattraktiv ist. Damals war die Lower East Side voll von alten Industriegebäuden und Handel und Metzgerhallen und was weiß ich nicht was. However, a strong majority of the board backed the proposal, especially after I was able to persuade Winthrop Aldrich to open a Chase branch on the ground floor. Das ist Rockefeller selber. Und wie gesagt, die meisten haben dem zugestimmt, fanden das cool an der Lower East Side. Speziell nachdem ich dann Winthrop Aldrich davon überzeugt habe, eine Chase, JP Morgan Chase später fusioniert, Chase war damals noch eine eigenständige Bank, ist hingegangen und hat Winthrop Aldrich davon überzeugt, da eine große Chase-Zweigstelle aufzumachen. Once the building was completed, we rented much of the building to not-for-profits and easily handled the mortgage payments. Ja, als das Gebäude komplett war, gab es kein Problem, die Kredite zu bezahlen. Und wir haben ganz, ganz viele von den Büros haben wir an Non-Profit-Organizations weggegeben. Wie interessant. Ein großes Think-Tank-Gebäude. Parallel dazu in 1946, auch sehr interessant, interessantes Thema, gründet Nelson Rockefeller, auch so ein Enkel, von den Verrückten, die International Basic Economy Corporation. Nelson ist der Bruder von J.D. Rockefeller dem Dritten und der zweite Sohn von David Rockefeller, dem Sohn unseres Ölmoguls. Nelson Rockefeller war übrigens von 74 bis 77 US-Präsident. Für alle die von euch, die das noch nicht wussten. Absolute Seltenheit, dass ein Rockefeller an die Front geht und nicht aus dem Hintergrund agiert. Diese IBEC, diese International Basic Economy Corporation, kümmert sich primär um Lateinamerika. Mal kurz einen Schluck trinken. Die sind primär in Lateinamerika aktiv. The corporation was developed as a private business. Ja, yep, die Kooperation wurde als ein privates Business entwickelt. Was für eine Überraschung. as a private business enterprise that would focus on upgrading, ja, die sich darauf fokussiert, on upgrading the basic economies of lesser developed nations. Die sich also darauf fokussiert hat, die Basic, die Standardwirtschaften von weniger entwickelten Ländern zu entwickeln und fortschreiten zu lassen und anzuheben. Und zwar durch, sagen die auch, by lowering food prices, building sound housing, mobilizing savings and fostering industrialization. Indem man hingeht und die Lebensmittelpreise senkt, indem man vernünftige Häuser baut, wo Leute wohnen können, indem man Gespartes mobilisiert, interessante Formulierung, und indem man die Industrialisierung vorantreibt. Ganz einfach. Dazu könnten wir eine eigene Folge machen, machen wir aber jetzt nicht. Aber das könnt ihr im Kopf behalten für gleich. Vielleicht eins noch, nur als Beispiel. In Brasilien konzentrierte diese Organisation von Nelson Rockefeller sich A, auf Hybridsaaten, ja, Thema Lowering Food Prices, Nahrungspreise zu senken, heute auch gang und gäbe noch Hybridsaaten, und auf Helicopter Crop Dusting, noch leckerer als Hybridsaaten. Helicopter Crop Dusting heißt Glyphosat aus dem Helikopter auf riesige Flächen in kurzer Zeit. Ja, die Felder aus Helikoptern heraus mit Pestiziden zu besprühen. Die UN, die United Nations, eine Organisation diesen Ausmaßes, also komplett vom Rockefeller-Clan gesponsert und in New York City angesiedelt. Jetzt also zurück zu unserer Studie des Council on Foreign Relations für den Kongress von 1959. Zu dem Zeitpunkt ist die UN übrigens schon gut 100 Länder stark. Die USA mit Gründung der United Nations und dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also in einer neuen, so würde das CFR das gerne haben, in einer neuen einmischenden Rolle mit folgendem Ziel: A just and stable peace settlement. A world organization to keep the peace through collective security. Also eine stabile Friedensorganisation, eine Weltorganisation, das ist die UN, to keep the peace through collective security, ja, den Frieden sicherzustellen durch kollektive Sicherheit, das ist die NATO 1949, and to protect human rights, Vorsicht, to protect human rights, and a set of international economic arrangements and institutions that would ensure maximum trade, ja, und eine Zusammenstellung von international wirtschaftlichen Organisationen und Institutionen, die den maximalen Handel sicherstellen and set up safeguards against crisis and encourage economic growth und eine Sicherheit gegen Krisen, ja, behalte das im Kopf, eine Sicherheit, Sicherheitstüren gegen wirtschaftliche Krisen und den wirtschaftlichen Wachstum zu ermutigen. Hier steht alles drin. Da kommen wir gleich zu. Hier steht alles drin. Safeguards against crisis. Behaltet das im Kopf für gleich. Und wirtschaftlichen Wachstum. Ich hätte fast gesagt erzwingen. Es war eigentlich erzwingen. Die Nationen zu wirtschaftlichem Wachstum zu ermutigen. Traumhaft, hört sich mal wieder traumhaft an, doch die Wahrheit dahinter ist natürlich eine komplett andere. In dieser Studie sprechen die davon, dass Amerika die freie Welt vor dem Kommunismus schützen muss. Der Kommunismus, dem großen Feind der westlichen Hemisphäre aus dem Osten, an dessen Seite man aber kürzlich noch gekämpft hatte, um Deutschland auszuschalten. Ein Krieg beendet, den nächsten gestartet. Und das CFR definiert ein ganz klares Ziel in dieser Studie. Die Bildung einer neuen internationalen Ordnung mit in Anführungszeichen freien Nationen gegen den kommunistischen Block Russland und China. Und wenn wir jetzt hingehen und uns wieder der Geldpolitik und dem International Monetary Fund IMF zuwenden, werden wir genau sehen, wie clever die das Bild eines Feindes, Kommunismus, gezeichnet haben, um uns unbemerkt genau eben dieses Modell überzustülpen. Das kommunistische Modell. Jetzt knüpfen wir die Verbindung zur letzten Episode und den Geschehnissen in Bretton Woods. Die Gründung des IMF und der World Bank. Die World Bank heißt eigentlich International Bank for Reconstruction and Development. Wie waren eben noch die Worte, die sie gewählt haben? Ensure maximum trade, set up safeguards against crisis and encourage economic growth. Und jetzt heißt die World Bank International Bank for Reconstruction and Development, für Rekonstruktion und Entwicklung. Was soll das schon sein, diese Bank, die so genannt ist? Reichen die existierenden Banken nicht? Muss ich die so nennen, damit die reparieren und entwickeln kann? Oder ist die irgendwie anders als andere Banken? Wir haben gelernt, dass man Gold als Orientierung für die Währungswechselkurse im internationalen Handel entfernt hat in Bretton Woods. Alles und jeder sollte sich nur noch am Dollar-Papiergeld orientieren. Weltwährung Dollar halt. Das macht möglich, 100 Kilo, wenn man Beispiel, 100 Kilo aus 100 Kilo Kaffee aus Kenia für 15 Dollar zu kaufen. Dadurch gibt es Volatilität, also Währungswertschwankung und wirtschaftliche Ungleichheit, wohin man nur schaut. Es geht gar nicht anders. Aber sagen die uns jetzt nicht in ihrer Charta, dass sie die Armut beseitigen wollen? Habe ich doch eben vorgelesen, oder? Die IMF und World Bank kreiert, um, Zitat, unterentwickelten und kriegsgebeutelten Ländern Kredite zu gewähren, um sie zu entwickeln, wieder aufzubauen und den Wirtschaftsstandards anzupassen. Ziemlich genau den Plänen des CFR entsprechend, die man in dieser Studie 1959 thematisiert hat, oder? Hört sich ehrenvoll an, richtig? Wirtschaft auf Augenhöhe, Armut ausrotten, Infrastrukturen wieder aufbauen. Wow, was für eine paradiesische Welt. Und jetzt gehen wir hin und schauen uns mal an, wie sie das in die Praxis umgesetzt haben. Wir schauen uns jetzt mal genau die Handlungsweise dieser Institution IMF an. Und zwar an ganz konkreten Beispielen der letzten Jahre. Eins vorweg, die IMF hat nichts mit den United Nations zu tun. Die ist genau wie die Federal Reserve eine komplett unabhängige Institution, in die die Mitgliedstaaten der UN einbezahlen, damit man halt hingehen kann und den unterentwickelnden Ländern auf die Sprünge helfen kann. Ja? Die Staaten zahlen da ein. Wer sponsert die IMF also? Wir. Und zwar in Form von Krediten unserer Regierungen. Die Regierung gibt der IMF garantierte Kredite. Wisst ihr, womit die den Kredit garantieren? Die sagen, keine Sorge, wir holen uns das Geld bei unseren Steuerzahlern. Das ist der garantierte Kredit an die IMF von den Ländern. Weil was anderes ist überhaupt nicht möglich, weil die Länder sind alle bankrott. Keiner könnte ohne die Kredite in den Fonds IMF einbezahlen. So funktioniert dieses System. Das funktioniert nur, indem man Schulden kreiert und dann Geld druckt. So wird Geld in Umlauf gebracht. Robert Hemphill, der war mal Kreditmanager der Federal Reserve in Atlanta. If all the bank loans were paid, ja, wenn all die Leihgeschäfte beglichen würden an die Banken, there would not be a dollar in circulation. Da gäbe es keinen einzigen Dollar in Zirkulation. We are completely dependent on the commercial banks. Wir hängen komplett von den kommerziellen Banken ab. Someone has to borrow every dollar we have in circulation. Irgendjemand muss jeden Dollar, den wir in Zirkulation haben, der in Umlauf gebracht wird, vorher geliehen haben. Cash or credit. Weil Schulden in Form von Krediten kreieren heißt, Geld wird gedruckt und kommt in Umlauf. Würden alle Schulden bezahlt, wäre kein Geld mehr im Umlauf. Das ist die Funktionsweise von diesem System. Das muss man sich mal bewusst machen. Und dieses in Anführungszeichen Geld, kommt Deutschland und sagt, hier IMF, da 300 Millionen, wir haben wieder ein paar Steuern eingesammelt. Dieses Geld wandert dann auf die Konten von zum Beispiel afrikanischen Ländern wie Äthiopien, denen man meint, unter die Arme greifen zu müssen, von denen man aber schon im Vorhinein genau weiß, dass sie diese Kredite in diesem System niemals zurückbezahlen können. Niemals. Äthiopien 1984, 85 unter dem marxistischen Regime von Mengistu Haile Mariam zum Beispiel. Da bricht eine große Hungersnot aus und hat das Leben von Millionen von Menschen bedroht. Und einigen davon auch das Leben genommen. Tausende Menschen des äthiopischen Nordens werden die privaten Farmen enteignet. Ja, die waren noch in Privatbesitz. Wie war das noch mit dem Kommunismus? Denen werden die privaten Farmen enteignet und die werden dann in Konzentrationsdörfer in den Süden umgesiedelt, um da komplett gebrochen zu werden und sich der Regierung zu unterwerfen. Logisch, oder? Wenn man entweder zu Tode gehungert wird, dann muss man sich nicht mehr unterwerfen, oder fast zu Tode gehungert wird, macht man alles, was die Regierung von einem verlangt. Es war eine komplett geplante Hungersnot damals in den 80ern in Äthiopien, die unfassbar viele Menschen umgebracht hat. Finanziert durch die World Bank, beziehungsweise durch unser Steuergeld. Die World Bank, die nämlich damals das äthiopische Wirtschaftsministerium finanziert hat. Gleiches Spiel in Vietnam in den 1970ern. Da gab es von der World Bank finanzierte Umsiedlungsprogramme. Konzentrationslager. Komisch, kennen wir doch nur aus Deutschland, oder? Und zehntausende Flüchtlinge damals in Vietnam. Zehntausende Flüchtlinge in Vietnam, die versucht haben zu flüchten, das Land zu verlassen und die bei dem Versuch im Meer ertrunken sind. Umsiedlungsprogramme. Ganz, ganz gängiges Prinzip der World Bank. Kommen die mit einem Projekt. Die Regierungen sind alle bezahlt aus den Ländern. Die kommen mit einem Projekt und gehen dann einfach mal hin, hören wir jetzt gleich noch ein Beispiel, und siedeln einfach mal 1 Million Menschen um und sagen, eure privaten Farmen, scheißegal, komm, zieht mal 300 Kilometer weiter in den Süden. Wir haben ja was anderes vor. Die Liste ist lang. Laos, Syrien, Umsiedlungen in Indonesien von Millionen von Menschen auf Java. Die Sandinistas in Nicaragua zum Beispiel, ja, die haben 1979 in Nicaragua die Macht übernommen, die hingegangen sind und politische Opposition komplett umgebracht haben und das Land terrorisiert haben. China, alles um Mao Zedong herum, ja, der mit einer organisierten Hungersnot, wie der World Bank, 40 Millionen Menschen umgebracht hat. 40 Millionen Menschen. Reden wir nie drüber, Mao Zedong. Wir reden immer nur über Deutschland zwischen 33 und 45. Mao Zedong höre ich nie. Und das hieß dann damals in China The Great Leap Forward. Der große Satz nach vorne, der große Sprung nach vorne. Weil man leichter war dann, weil man 40 Millionen Menschen weniger hatte, oder warum konnte man dann weiter springen? Ein Satz nach vorne, ja, ein Satz mit X. 10 Jahre lang, von 1979 bis 1989, haben die Sowjets in Afghanistan dafür gesorgt, dass 1 Million Zivilisten ihr Leben verlieren und der Kommunismus da implementiert werden kann. Eins verstehe ich dabei nicht, weil Beide, Afghanistan und die Sowjetunion, waren seit 1945 UN-Mitglied. Warum marschiert das eine UN-Mitglied in das andere UN-Mitglied rein? Hä? Um sich dann 1989 zurückzuziehen und das Land in absoluten Chaos zu stürzen. Alles von der World Bank unterstützt und finanziert. Hey, und übrigens, so kamen ja die Taliban an die Macht in Afghanistan. Also muss man ja sagen, ist ja die World Bank schuld daran, dass Osama Flugzeuge in die Twin Tower geflogen hat, oder? Weil so ist das alles entstanden. To save succeeding generations from the scourge of war, which twice in a lifetime has brought untold sorrow to mankind. Um folgende Generationen vor diesen verheerenden Kriegen zu schützen, die zweimal in unserem Leben schon uns unglaubliche Sorgen beschert hat. And to regain faith in fundamental human rights und Vertrauen in fundamentale Menschenrechte zurückzugewinnen. In the dignity and worth of the human person. In die Würde und den Wert des Menschen. In the equal rights of man and woman. In die Gleichberechtigung von Mann und Frau and nations large and small. Und genauso die Gleichberechtigung von kleinen und großen Nationen. Hab ich sie nicht mehr alle oder die? Wollen wir noch ein paar Beispiele durchgehen? In Indien zahlt die World Bank die Errichtung eines Dammes, ne, war nicht der einzige. In Indien, was weiß ich, haben die 10, 15 Dämme gebaut. Dieser Bau siedelt 2 Millionen Menschen um. Der Bau flutet 932 Quadratkilometer Land und wischt 32.000 Hektar Wald weg. Weißt du, was sie danach machen? Wisst ihr, was sie danach machen? Dann gehen die hin und finanzieren das Pflanzen von Bäumen. Um dann heute Programme zu starten, wie kürzlich, ganz kürzlich, Ende 23, Programme, die die Sicherheit der Dämme jetzt überprüfen sollen. $250 Millionen, über 500 Dämme, damit sie mit den Klimawandelauswirkungen zurechtkommen und nicht umkippen. In Brasilien werden die Menschen seit Jahrzehnten umgesiedelt, weil man das Amazonasgebiet für World Bank finanzierte Projekte in Größenordnung ungefähr so die Hälfte von Großbritannien rodet und Millionen von Menschen umsiedelt. Und dann unterschreiben die im September 23 einen Deal mit der Banco do Brasil über einen Kredit, von wem gezahlt? Über $400 Millionen für die Restauration des Amazonasgebiets. Ja, Freunde, irgendwann müssen wir uns an die eigene Nase packen und an den Kopf packen. Weil es ist nicht so, dass diese Dinge versteckt sind. Wir haben das geduldet, indem wir immer weggeschaut haben, indem wir nie bereit waren, uns Dinge anzuschauen. Das ist an Absurdität nicht zu überbieten. Und wisst ihr was? Das ist für die ein Spiel. Das ist nämlich Geldwäsche. Das ist Geldwäsche, naja, nicht mal so sehr Geldwäsche, aber ich schlage damit 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich sorge seit Jahrzehnten dafür, dass Südamerika und Afrika komplett verarmt und die Menschen da in miserablen Zuständen leben. Und wir sitzen hier und halten uns für erhaben. Und sagen auch noch, ja, guck doch mal, was wir haben. Guck mal, die Menschen in Afrika, wie arm die dran sind. Wir sind das letzte Puzzleteil in dem Plan, beziehungsweise wären es gewesen. Durch diese Institutionen und das System haben die uns komplett verarmt. Wir haben diese Projekte gezahlt, die so viel Leid nach Afrika und Südamerika zum Beispiel gebracht haben. Und gleichzeitig sorgt es dafür, dass wir auch verarmen. Weil die uns auf allen Ebenen bestehlen und die Währung entwerten, indem sie immer mehr Schulden kreieren. In Kenia installiert man 1977 das Bura-Bewässerungs- und Besiedlungskonzept, das dazu führt, dass ein Fünftel der Ureinwohner dort die komplette Region verlassen. Kostenpunkt der Umsiedlung $50,000 pro Familie. Die Kosten für das Bewässerungsnetzwerk steigen während der Umsetzung um 615%. Da frage ich mich, ob die keine Planer bei der World Bank haben. Haben die keine fachkundigen Menschen, die wissen, wie man sowas macht und so ein Bewässerungssystem anlegt? Oder ist es einfach geplant, dass die Umsetzung um 600% teurer wird? Weil man halt das vorhat, was ich gerade drei Sätze vorher gesagt habe. In Somalia herrscht seit 1991 ein von der World Bank finanzierter Bürgerkrieg. Und die haben nichts Besseres zu tun, als das Land mit Krediten zuzuballern, die die nachhaltige Fischerei fördern oder den Zugang zu sauberer Energie. Um dann hinzugehen, das sind immer die krassesten Momente, und Somalias Kreditschulden von $4,5 Milliarden Ende 2023 aufzuheben, um umgehend dann weitere Kredite ausstellen zu können. Hey, diese $4,5 Milliarden hat man denen in den Jahren davor geliehen. Ich habe eben gesagt, wissentlich, dass diese Nationen das nie zurückzahlen können. Unmöglich. Dann geht man hin und sagt, ja komm, wir wischen das einfach mal weg. Diese 4,5 Milliarden in den Büchern, die sind dann nicht einfach weg. Das ist ein Loch drin. Und dann heißt es nächste Woche hier, dass der Benzin jetzt 2,50 kostet, dass die Mieten wieder 5% gestiegen sind, dass die Nahrungsmittelpreise wieder 20% gestiegen sind, dass der Gaspreis wieder 30% gestiegen ist. Es muss jemanden geben, der dieses Loch füllt. Und das sind wir. Und wir könnten Stunden so weitermachen mit diversen afrikanischen Ländern, was wir seit Jahrzehnten dulden, ohne auch nur mal eine Sekunde hinzuschauen, um zu verstehen, was hier eventuell abgehen könnte. Das ist so peinlich und erschreckend. Wir waren so lange so peinlich und erschreckend. Und der IMF und die World Bank sind mit die kriminellsten Organisationen, die man sich nur ausmalen kann. Und das Perfideste daran ist, dass die uns für deren Verbrechen zahlen lassen, ohne dass wir das kapieren. Aber glaubt nicht, dass das ganze Spiel auf Afrika begrenzt sei, ne? Von wegen, oh, uns geht es hier so gut und in Afrika, schau mal in Afrika. Hm? Wir können mal kurz über Südamerika sprechen, im speziellen Argentinien. Argentinien ist der größte Schuldner der World Bank aller Zeiten. Und vor nicht allzu langer Zeit hatte Argentinien den höchsten Lebensstandard in Südamerika. Das hat sich alles komplett mit dem Kreditfluss der World Bank geändert. Sodass Argentinien in den 80ern in eine sehr heftige wirtschaftliche Krise gerutscht ist, beziehungsweise gerutscht wurde. In 1989 hat das Land eine prozentuale Inflationsrate von 5.000%. 5.000. Wie das geht, wissen wir jetzt. Über Währungsentwertung und über die Kredite. Kredite von wem? Von der World Bank aus dem International Monetary Fund. Argentinien hat von 1945 bis 2019 eine durchschnittliche Inflationsrate von 153,9%. Durchschnittlich! Über 60 Jahre. Gibt es da noch irgendwie Fragen zur Absicht und Funktionsweise der UN, des IMF und der World Bank? Wollen wir die Charta nochmal lesen? Soll ich das nochmal vorlesen? Argentinien ist der absolute Schuldenspitzenreiter gegenüber der IMF-Kredite. Offiziell gut 45 Milliarden. Die Zahl ist allerdings logischerweise eine Lüge, weil Argentinien ist gleichzeitig auch Bailout-Spitzenreiter. Bailout heißt sowas wie Rettungsaktion, also Rettungsaktionsspitzenreiter. Mit sage und schreibe 22 Bailouts, Rettungsaktionen an der Zahl seit IMF-Gründung. Die haben 9 defaulted loans gehabt, also 9 Kredite, die sie überhaupt nicht mehr bedienen konnten. Mit dem letzten Bailout in 2018 und einem neuen Kredit über 57 Milliarden. Bumm. Ne, beim Nachbarn in Brasilien ist es ähnlich. 1990 mit einer Inflation von 5.000%. Und Preisen, die seit 1960 in 1990 dann 164.000 Mal höher waren. 164.000 Mal höher als die ursprünglichen Preise. Was ist da gesellschaftlich passiert in Brasilien? In den letzten Jahrzehnten Kriminalität, Jugendbanden in Favelas, in den brasilianischen Ghettos, Trafficking. Fragt sich niemand, warum diese Länder, warum es diesen Menschen das sozial so schlecht geht, warum es den Ländern wirtschaftlich so schlecht geht, fragt sich niemand. Mexiko das gleiche Spiel. 1981 war der Durchschnittslohn für einen Mexikaner ein Drittel des Lohns eines Amerikaners. Ja, ein Mexikaner hat ungefähr 30% so viel verdient wie ein Amerikaner. 8 Jahre später nur noch 10%. Mexiko war einst einer der Hauptnahrungsexporteure in der Welt. Jetzt nicht mehr. Jetzt muss Mexiko massenhaft Nahrung importieren, weil man auch in Mexiko alles geschrottet hat, was private Landwirtschaft und so weiter angeht. Eine Enteignung wie in Afrika. Mit Krediten von US-Banken ist man damals hingegangen und hat Petróleos Mexicanos gegründet. Und so ist man zum 5. größten Ölproduzenten der Welt geworden. 1995 quasi Default, ja, Default heißt Kredit nicht mehr bedienbar, kommt der US-Steuerzahler, die Amerikaner, mit 30 Milliarden zur Hilfe. Wieder ein Kredit, weiter steigende Inflation, weiter Verarmung der Mexikaner und Kommunismus in seiner Reinform. 1988, Inflation bei 179%. Immer die gleiche Masche. Immer die gleiche Masche. Und auch in den USA selbst wurde über diese finanzielle Masche Stück für Stück der Kommunismus eingeschlichen. Penn Central, 1970, die größte Schienenbaufirma der USA mit 20.000 Meilen an Schienen und das 6. größte Unternehmen der USA, 6. größte, 96.000 Mitarbeiter, Kontrolle über 6,5 Milliarden Dollar an Assets, nicht an Geld, an Assets. Da gibt es einen Unterschied, das Geld war nie da. Assets sind zum Beispiel Schecks in Form von Schuldenkrediten und so weiter. Schulden und überfällige Kredite hatten die bei quasi fast allen der Top 10 Banken der USA. Insolvenz also unmöglich. Und dann passiert was, das auch gang und gäbe ist in den Kreisen. Ja, Penn Central ist insolvent gegangen. Das Board der Firma weiß das natürlich, also sagen wir mal, der Vorsitz der Firma weiß das natürlich. Und David Bannon, damals Schatzmeister der Firma, informiert die Repräsentanten der Geldgeberbanken und sagt denen, Freunde, geht nicht mehr weiter. Also entweder wir kriegen die Regierungshilfe oder wir müssen die Türen zumachen. Was passiert als logische Folge? Chase Manhattan mit Chairman David Rockefeller. David Rockefeller war der Chairman der Chase Manhattan Bank. Verkauft bis zum 28. Mai 1970, weil da wurde die Öffentlichkeit informiert, verkauft er 262.300 Anteile, die Chase Manhattan an Penn Central hält. Klassisches Insider-Trading. Per Definition natürlich absolut illegal. In der Realität so normal wie für viele leider das Alkohol trinken. Was passiert am Ende? Der Steuerzahler wird zur Kasse gebeten und das Unternehmen wird verstaatlicht und umbenannt in Amtrak. Amtrak ist die heutige Deutsche Bahn der USA. Kommunismus per Definition. Unternehmen komplett verstaatlicht. Natürlich als Hülle. Man tut so, als wäre Amtrak nicht verstaatlicht. Amtrak ist komplett verstaatlicht. Der Staat hält, glaube ich, 85% oder so der Bonds an Amtrak. Ganz Ähnliches ist passiert mit Lockheed Martin. Lockheed Martin ist die größte Rüstungsindustriefirma der USA mit 18 Milliarden Umsatz. Und auch Städte können in dem System nur pleite sein. Im 1975 zum Beispiel ist New York City, die Stadt der Städte, faktisch pleite. Die waren pleite. Die Stadt konnte laufende Kredite nicht mehr bedienen. Also was passiert? Die großen Banker und die Stadtältesten reisen die Ostküste runter nach Washington D.C., um dem Kongress damit zu teilen, was zu tun ist, um die größte Stadt der Welt vom Bankrott zu retten. Denn die Folge wären keine Müllentsorgung, kein Polizeischutz, kein Transportsystem wie Busse und Metro. Kurzfristig komplette Anarchie. Darf natürlich nicht passieren. Übrigens, Anarchie heißt einfach nur ohne Herrscher. Eigentlich ein sehr wünschenswerter Zustand. Im Wort, in der Wortherkunft. Nicht in der Bedeutung, die man danach daraus gemacht hat. Klar, dass der Kongress hingeht und der Hilfe zustimmt. Alles andere wäre ein ziemliches Problem geworden. Also gibt es für New York 2,3 Milliarden. Was damals doppelt so viel ist wie die Schulden New York Citys. Hm? Finanziert von wem? Tada! Das meiste in Anführungszeichen Geld dafür wurde natürlich von der Federal Reserve gedruckt und in Umlauf gebracht, damit sich das Ganze schön auf die Inflation und die Entwertung auswirkt. Steuerzahler blutet, Banken wird zurückgezahlt. Banken werden zurückgezahlt. Das ist deren Ziel in diesem Spielchen hier. Die Kredite laufen zu lassen. Schulden laufen zu lassen, zu generieren, um Geld in Umlauf zu bringen. Wir können jetzt hier Stunden weitermachen und zum Beispiel über die Continental Illinois Bank in 1980 sprechen. Siebtgrößte Bank der USA, mit der das gleiche passiert ist wie mit New York City. 2,7 Milliarden Dollar an nicht funktionierenden Krediten. Heißt Kredite, die nicht mehr gezahlt werden können. Länder entnehmen ihre Gelder, ihre Funds. Das war der erste digitale Bankrun der Geschichte. In dem quasi 1 Milliarde an asiatischer Kohle am ersten Tag der Kommunikation der Situation entnommen wurde. Die haben gesagt, wir haben ein Problem, bam, 1 Milliarde aus Asien rausgenommen, tschüss. Innerhalb von Tagen druckt die Fed 6 Milliarden US-Dollar für die Continental Illinois. Und was passiert am Ende? Die Regierung sagt die Rettung zu und wieder ist es der Steuerzahler, der blutet. Wenn die Regierung die Rettung zusagt, sagt die Regierung, zahlen wir euch mit Steuergeldern ein bisschen zurück. Heißt am Ende was? Inflation, Entwertung der Währung, Verarmung des Steuerzahlers und wieder dem Kommunismus einen Schritt näher. Und all diese Beispiele sollten uns klar machen, was dieses Fed, UN, IMF, World Bank System hier seit 70 bis 100 Jahren macht und was für ein perfides Spielchen die spielen. Die suchen und finden Wege, uns zu ruinieren und uns gleichzeitig parallel dazu so zu programmieren, dass wir uns für freie, selbstbestimmte Menschen halten, denen es gut geht. Gerne, dann setzen wir uns noch ein bisschen für Nachhaltigkeit ein, um den grünen Fußabdruck zu wahren. Freudig bezahlen wir dann über 40 verschiedene Steuern in Deutschland, weil das der Gemeinschaft zugutekommt und weil sich das so gehört. Ist eine Demokratie. Wollt ihr in einem anderen politischen System leben? In der Demokratie läuft das so. Alle werfen was in den Topf und alle haben was davon. Die haben mit den Versailler Verträgen 1919 ein Ziel definiert, das die rigoros verfolgt haben, ohne dass wir das gemerkt haben. Organisationen wie das CFR, die UN, die WHO, die NATO, der IMF, die World Bank, die CIA, die helfen einfach nur dabei, diese Agenda strukturiert umzusetzen. Diese Buchstabensalat kann man es auch nennen. Wir könnten jetzt auch noch die Bilderberg treffen oder die Trilaterale Kommission oder wie eben gesagt den Club of Rome besprechen. Aber das machen wir vielleicht an anderer Stelle. Am Ende alles das Gleiche. Diese Organisation. Scheißegal, was sie für Namen tragen. Am Ende alles das Gleiche. Und vor allem das gleiche Motiv und Langzeitziel. Die kommunistische eine Weltregierung. Schreiben sie auch in deren Bericht. Ein bisschen verkappt. One World Government. One World Organization, schreiben sie. And One World System. Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen, wenn man sich die Entwicklungen anschaut, die wir jetzt heute mal thematisiert haben. Das komplette Geldsystem ist auf Entmachtung der Menschen, auf Enteignung der Menschen und auf Versklavung der Menschen ausgelegt. Was thematisieren zum Beispiel die Grünen seit Jahren, teilweise ganz offen und teilweise ein bisschen verkappt über den Klimawandel? Wenn ich mich an alle Klimawandelvorgaben halte, dann lande ich nicht ganz zufällig bei kommunistischen Idealen, oder? Was ist mit der digitalen Welt seit Einführung des Internets? Sind wir rein zufällig komplett gläsern? Haben die nicht Zugriff auf uns bis auf unsere Unterhose? Ne, vergesst mal die Unterhose. Die ist auch komplett gläsern. In diesen Bereichen ist der kommunistische Überwachungsstaat längst aktiv. Seit Jahrzehnten. Spätestens seit 2001. Und wir glauben, zu einer Wahl zu rennen und ein demokratisch-parlamentarisches System mitzubestimmen. Hä? Wir leben schon längst in den Anfängen dieser Ordnung. Haben wir schon jahrelang drin gelebt. Und dann fangen Leute an zu erzählen, nee, das sind sensible Daten, die möchte ich nicht per WhatsApp schicken. Da. Beschäftigt euch mal damit, was alles möglich ist. Was Organisationen wie die NSA seit Jahren wissen, mit was für einer Technologie, worauf die überall zugreifen, wie die wollen. Ganz kurz davor waren die den letzten Schritt zu gehen und uns über eine gefakte Pandemie den letzten finanziellen und psychischen Stoß zu versetzen. Und ich sage euch eins, ein Großteil der Menschen hätte das auch noch für richtig befunden und das alles gern so umgesetzt. Aus Sicherheit. Genau wie in Äthiopien, wenn man die Menschen umsiedelt und in Konzentrationslager packt und denen nichts mehr zu essen gibt. Dann sagen die auch irgendwann, okay, wir machen alles, was ihr wollt. So haben die das mit uns gemacht über Jahrzehnte. Aber über den intellektuell-psychologischen Weg. Und das ist der Unterschied. Der Outcome, das Ergebnis am Ende, ist genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Die hatten uns fast. Fällt mir gerade noch ein. Seit wann gibt es zum Beispiel Kameraüberwachung in Städten? Ja, Ewigkeiten schon, jahrelang schon. Unter dem Vorwand Kriminalität. Wir müssen die Kriminalität runterkriegen. Das ist für ihre Sicherheit. Alles ist immer für unsere Sicherheit. Alles ist immer für unser Wohl. Genau wie die Schulmedizin. Die Schulmedizin ist für unser Wohl, ne? Für unsere Gesundheit. Deswegen gibt's die Schulmedizin. Damit wir gesund sind. Nee, nicht damit das Businessmodell funktioniert und wir krank sind. Nein, damit wir gesund sind. Habt ihr das noch nicht verstanden? Das ist eigentlich da, damit wir gesund sind. Und wenn ihr mit Symptomen zum Arzt geht, geht's einzig und allein darum, dass ihr gesund werdet. Alright. Soll's gewesen sein. www.healthresolution.de Telegram-Gruppe Health Resolution Podcast. Wer Hilfe braucht, gesundheitlich, wem es wirklich um Gesundheit geht und wer gesund werden möchte, kann sich jederzeit gerne melden. Hört auf, zu diesen Verrückten zu rennen, wirklich. Hört auf, egal für was. Hört auf, setzt euch damit auseinander, hört den Podcast. Versucht es von mir aus auch alleine, aber ihr könnt euch auch sehr, sehr gerne melden für Kooperationen und Anleitungen. Wie Gesundheit funktioniert. Und tja, jetzt suche ich so einen Schlussakkord. Find aber keinen. Deswegen hören wir uns zu Folge 107 in Kürze zurück. One love and I'm out. No soda, no white fools, the right moves. I might lose, now I ain't looking to fight dudes. Why beef? Overplay the stroganoff. I'm going off, they gon' say that I'm showing off. Death by food, slaves to the taste buds. Addicted, same as someone who takes drugs. Heal the body, spirit, plus the mind and soul. Understand the common goal, plant-based.